herzlich willkommen und moin moin hier bei Signals for Life mit der zweiten Folge unseres Trios aus dem Süden, also ganz, ganz weit weg von mir, aus Konstanz. Hier oben würde ich wahrscheinlich Konstanz sagen, fand ich schon sehr charmant in der letzten Folge. Wir reden heute weiter über Startup und Forschung. Schon mal vorab, ich bin immer noch schwer beeindruckt, wie man von eurer Geschichte einfach zu sagen, wir haben hier eine Symptomatik, da ist irgendwie ein Problem und wir wollen das lösen. Und aus dem Studium heraus, teilweise sind ja auch Leute in eurem Startup noch im Studium, machen wir aber auch schon Startup und konfrontieren uns mit all den Herausforderungen und auch Komplikationen, die zusätzlich dabei sind. Da kann ich nur sagen, Hut ab, größten Respekt. Das wollte ich einfach vorab nochmal sagen. Wer also da nochmal mehr zur Entstehung hören möchte, der drückt hier auf Pause, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, und hört euch erstmal die an. Für alle, die letzte Folge gehört haben und sagen, boah, 2 Wochen, da geht doch nochmal einiges verloren. Was machen Sie denn jetzt nochmal konkret? Herr Starkmann, vielleicht erzählen Sie uns nochmal, worum geht's bei Ihnen eigentlich überhaupt?
Wir machen Ganganalyse. Und ich habe in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz erklärt, Ganganalyse kann eigentlich im klassischen Sinn in 3 Bereiche aufgeteilt werden. Einmal ist es die stationäre, die bildgebende Ganganalyse, ganz groß im Labor. Gibt es verschiedene Kameraeinstellungen und verschiedene Kameras, die einen dann filmen, während man im Labor dann circa 10 Meter läuft. Wird auch meistens dann eben mit Marken verklebt in der Zeit. Und dann werden die Daten ausgewertet. Dann gibt es eben noch zum anderen die druckbasierte Ganganalyse, wo man auf Druckmessplatten steht und da eben gemessen wird. Und eben jetzt seit neuestem oder seit ein paar Jahren, gerade in der Forschung da auch gemacht wird, eben Ganganalyse mit IMUs, mit inertialen Messeinheiten, die eben die Geschwindigkeit und Beschleunigung messen können. Und diese werden eben jetzt gerade eben in der Forschung total viel verwendet und dort viel neues Wissen auch generiert. Es gibt da verschiedene Studienprojekte, aber auch eben schon Startups und auch andere Konkurrenten von uns schon noch ein bisschen, die aber vor allem in der Therapieverlaufskontrolle eingesetzt werden. Also diese Systeme gucken vor allem bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, wie bei Parkinson zum Beispiel, wie da gemessen wird. Aber wir wollen eben das nicht nur im Klinikalltag lassen, sondern eben Ganganalyse zu den Laien nach Hause bringen, zu den Patienten und Kunden nach Hause bringen und da eben gucken, wie sich der Gang im Alltag verhält und messen dort mit einer Sensoreinlegesohle. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine ganz normale Einlegesohle, wie man die in den Schuh legt. Da ist ein Sensor integriert, eben ein IMU, und der misst einen im Alltag. Und am Ende von dieser Langzeitmessung werden dann eben diese Daten ausgelesen. Man kann das alles mobil in der App machen mittlerweile und kann dort eben sehen, wie sich der Gang und vor allem, wie sich der Schuh in der Langzeitbetrachtung auf den Körper auswirkt. Weil auch Schuh als Einflussfaktor hat total viele Einflüsse auf den Körper, die man meist so außer Acht lässt. Und vor allem eben in der stationären Ganganalyse, wo man dann irgendwie mit Socken oder barfuß gemessen wird. Aber wir können eben auch die Einflüsse vom Schuh im Alltag mit einfließen lassen und dann sehen, wo hat es im Körper verschiedene Auswirkungen. Also welche Muskeln sind dadurch potenziell verspannt, wo sind Muskeln verkürzt, wo sind Muskeln verlängert und wo treten potenzielle Schmerzen eben auf im Körper. Und haben dann einerseits die Auswertung, was schon mal ein totaler Erfolg ist, da so einen Sensor reinzubringen in so eine Sohle. Aber wir gehen dann auch noch den zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist dann eben auch die individuelle Anpassung. Und bei der individuellen Anpassung, also in Form einer individuellen Einlegesohle, gibt es im klassischen Sinn auch wieder 2 Unterscheidungen. Einmal ist es die orthopädische Einlegesohle, die man vom Orthopäden verschrieben bekommt, dann im Sanitätshaus nochmal gemessen wird und dann der Orthopädie-Schuhtechniker, die einem anpasst. Und andererseits gibt es auch Off-the-Shelf-Einlegesohlen, die man so in der Drogerie bekommt. Und wir gehen da eben auch nicht den klassischen Weg wieder, der orthopädischen Einlegesohle, sondern wir gucken an, wo haben wir Winkelfehlstellungen gemessen Und wie passt es auch mit unserer Analyse zusammen, mit der Anamnese, die wir davor erhoben haben, und können dann eben die Einlegesohle so anpassen, dass sie eben nicht auf die Oberseite hin wirkt zum Patienten, wo eben Druckspitzen klassischerweise ausgeglichen werden, sondern wir passen die Fehlstellung an durch eine Modulation auf der Unterseite, dass eben die Fußmuskulatur wieder aktiviert, kräftig gestärkt wird und dass sich die Fehlstellungen so auflösen können.
Frau Zimmermann, vielleicht kommen wir da auch schon zum Anwendungsbereich. Also jetzt haben wir geguckt, von wo wir kommen, Ganganalyse. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Herr Stockmann hat ja erzählt, viele andere Konkurrenz-Startups oder andere Forschungsbereiche schauen sich das wirklich in einem expliziten Fall an. Also wir hatten jetzt das Beispiel mit Parkinson, bei Ihnen ist es nicht so. Ich spinne jetzt mal unwissentlich meine Fantasie. Ich gehe dann zu meiner Hausärztin und kann dann sagen, oh, das bringe ich jetzt schon mit. Was können Sie damit anfangen? Kann das so bei so einer ersten Diagnose helfen? Oder jetzt haben wir schon gehört, Korrektur des Ganges, Korrektur einer Fehlstellung. Das wird dann da doch schon konkreter. Wie sieht es da aus?
Unser primärer Use Case wäre eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen der Fall, wie es auch bei mir war. Also man geht zum Hausarzt, man war beim Orthopäden und es gibt einfach keine pathologische Ursache für die Beschwerden. Ja, und der Physiotherapeut sagt auch jede Woche, na gut, wir machen immer wieder die gleichen Übungen, wir massieren immer wieder an der gleichen Stelle und es tritt einfach immer wieder auf. Wir haben die Ursache noch nicht gefunden. Und genau da wollen wir eigentlich primär ansetzen. Und dann wäre das Geschäftsmodell auch so, dass die Kunden oder die Patienten die Einlegesohle inklusive natürlich auch der App direkt nach Hause geschickt bekommen. Das heißt, viele Menschen informieren sich leider mittlerweile auch viel über das Internet, über eben Gesundheit, über neue Gesundheitsanwendungen. Und da wollen wir die auch abholen und dann eben dieses System nach Hause liefern. Und auch die Auswertung ist so aufgebaut, dass sie direkt automatisiert stattfinden kann. Und genau wie Max es auch schon gesagt hatte, entweder ist natürlich dann der Use Case okay, die eigenen Beschwerden passen genau mit den Analyseergebnissen zusammen. Dann können wir auch sagen, okay, da besteht eine große Chance, dass wir helfen können. Dann kann man eben diesen Schritt der zweiten Einlage wählen, der Intervention, und es ausprobieren. Man kann natürlich aber auch mit den Analyseergebnissen zu seinem Physiotherapeut gehen oder zu seinem Orthopäden und sagen, guck mal, das haben die mir gesagt, was wäre denn deine Handlungsempfehlung? Darüber hinaus haben wir natürlich auch schon mit vielen Ärzten gesprochen, auch im Vertrauen. Und da kommt halt schon öfters mal auch zum Vorschein, dass halt die Ärzte schon fast wissen oder sich sicher sind, okay, im MRT wird da wahrscheinlich jetzt nichts großartig rauskommen, aber die haben einfach keine anderen Möglichkeiten, noch mehr Diagnostik zu machen, als halt eben ein MRT. Und dann schicken sie die Leute ins MRT, um halt nochmal abzuklären. Aber im Endeffekt kommt vielleicht wirklich nichts dabei raus. Und da können wir eben auch ansetzen und eine erste Alternative bieten, ja. Oder eben dann die zweite, je nachdem, wie man es sieht. Natürlich ist das System aber auch in weiteren Anwendungsfällen denkbar. Also gerade betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Riesenteil, weil dort eben auch viele Fehlbelastungen auftreten. Wenn wir uns jetzt den Blue-Color-Bereich anschauen, ja, also Lager, Logistik, Produktion. Die Leute dort stehen enorm viel, die müssen den ganzen Tag laufen, die bewegen sich eigentlich ständig und sie stehen halt immer auf ihren Füßen. Und es wird absolut vernachlässigt aktuell und da sehen wir eben auch einen großen Use Case. Und ansonsten, ja, ganz klassisch in Laboren, in Kliniken kann es natürlich auch eingesetzt werden. Wir haben jetzt ein Pilotprojekt nächstes Jahr mit den Kliniken Schmiedern, das ist eine neurologische Klinik, auch für die Reha-Verlaufskontrolle zum Beispiel. Also die ganz klassischen Anwendungsfälle können wir auch machen. Wir versuchen uns hauptsächlich auf die Orthopädie zu spezialisieren und weniger auf die Neurologie aktuell noch, weil es eben da schon, sage ich mal, andere Unternehmen gibt, die das ganz gut können. Ja. Das sind so die Fokus-Themen.
Herr Siepold hatte in der letzten Folge ja bereits erklärt, nicht nur Ganganalyse, sondern auch Schlaf ist ein Thema. Mir kam bereits in der letzten Folge, und dann sind wir aber anders abgebogen, der Gedanke, Herr Siepold, Sie können mich natürlich korrigieren. Nach meiner Erinnerung war es so, dass natürlich viele PatientInnen eben sagen, oh, also Schlaflabor, schwierige Situation, zu Hause dann irgendeine Special-Matratze oder eine Kamera oder was auch immer, da kann ich auch jetzt nicht einfach in meinen Tiefschlaf finden. Viele finden vielleicht auch sowieso gar nicht mehr in ihren Tiefschlaf, aber es wäre schön, wenn so wenig wie möglich und gar nicht am Körper, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Stabmann und Frau Zimmermann berichten ja von einer Einlage. Wie sieht es dann in diesem Fall aus?
Schlussendlich stellt sich ja immer die Frage, wie komme ich an die Daten? Sie haben ja schon eingangs gesagt, ich habe bestimmte Befindlichkeiten und ich würde mich freuen, wenn bestimmte Befindlichkeiten berücksichtigt werden. Also zum Beispiel, gehen wir kurz in den Schlafbereich rein. Ich möchte vielleicht in der Nacht nicht eine besondere Weste tragen. Ich möchte nichts an meinem Körper haben. Ich möchte auch vielleicht gar nichts auf der Oberfläche von meinem Bett haben, was mich in irgendeiner Weise schon beeinflussen kann. Oder ich habe das Gefühl, es mich beeinflusst mich, da wird was gemessen. Da ist irgendetwas anders. Das möchte ich vielleicht nicht. Das akzeptiere ich möglicherweise über einen kürzeren Zeitraum. Sprich mal ein oder zwei Nächte im Schlaflabor, klar, da bin ich ja typischerweise so voll verkabelt, man kennt die Bilder. Aber das ist nicht die Situation, die ich vielleicht über einen längeren Zeitraum oder ganz sicher nicht über einen längeren Zeitraum akzeptieren würde oder gar zu Hause hätte. Auch fehlt da dann häufig die Kompetenz, auch dann die entsprechenden Elektroden an die richtigen Stellen anzubringen. Das ist ja auch nicht trivial, das wird ja auch durch Fachkräfte durchgeführt. Also das heißt, man muss nach anderen Lösungen suchen, die man an der Stelle verfolgt. Jetzt zurück zu der Technologie, die wir hier einsetzen. Das ist ja schlussendlich auch eine Technologie, die körpernah angebracht wird und dann über einen gewissen Zeitraum, der muss ja nicht unendlich sein und soll ja auch nicht unendlich sein, hier erlaubt, ohne dass ich mich an eine bestimmte Stelle, in ein bestimmtes Labor, in einen bestimmten Fachbereich hineinbegebe, diese Daten zu sammeln. Und sogar über den Zeitraum zu sammeln, in dem ich mich ganz normal bewege. Ich gehe jetzt nicht dann nur über so eine Laufbahn, sondern ich kann mich auch ganz normal bewegen. Das heißt, ich kann auch mal vergessen, dass ich das System überhaupt bei mir habe und dementsprechend so mich ganz normal auch verhalten. Und denke ich mal, das ist eine sehr gute Möglichkeit, solche Daten zu sammeln und auch eine Menge Daten zu sammeln. Und ich blockiere auch nicht irgendeine Apparatur, irgendeine Installation exklusiv, in dem Fall nur für mich. Andere Patienten müssen warten, bis sie drankommen. Das heißt, ich kann hier auch parallelisieren. Und wie gesagt, die Invasität, die ich hier habe, die ist doch überschaubar und auch, denke ich, durchaus sehr akzeptabel, sodass man hier aber auch über einen nicht invasiven oder leicht invasiven Eingriff sprechen kann, um die entsprechenden Daten zu sammeln. Hier also dann ein ganz hervorragender Ansatz, um hier die Möglichkeit zu schaffen, das auch außerhalb von, Laboren zu machen und ja auch selber durchführen kann. Man muss also gar kein Experte oder Expertin sein, sondern man kann das einfach einsetzen und kann auf eine sehr einfache Art und Weise sehr relevante Daten sammeln, um die dann hinterher durch Spezialisten auswerten zu lassen. Das heißt also da eine ganz hervorragende Möglichkeit mit einem System, das, überschaubar im Preis ist, keine hochpreisige Spezialinstallation auf der einen Seite und auf der anderen Seite direkt durch den Patienten, durch die Patientin eingesetzt werden kann, um dann in dem natürlichen Umfeld die Daten zu sammeln. Also ich denke, da kommen viele positive Aspekte zusammen, die dazu führen können, dass das eine hohe Akzeptanz haben wird.
Wenn ich es richtig verstehe, gemacht wird es im nächsten Jahr. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, beziehungsweise jetzt schon 2024 oder 2025. Das müssen wir gleich mal klären. Das heißt, da geht es dann wirklich auch rein in die Schlafforschung mit PatientInnen. Haben die Personen dann Socken an oder gibt es quasi eine andere Form? Trotzdem, wenn man lacht. Ich überlege quasi, okay, es gibt diese coole Sohle. Wenn ich laufe und im Alltag, dann kann ich mir schon gut vorstellen. Und klar, vergesse ich das wahrscheinlich irgendwann, gerade wenn sie eben nicht wie eine orthopädische Einlage irgendwelche super unangenehmen Erhöhungen hat. Das kenne ich noch selber aus Kinderzeiten. Aber wenn ich jetzt schlafe, glaube ich, nicht alle sind Typ, ich trage Socken und mit Schuhen schlafen geht ja schon gar nicht. Dann muss es ja wahrscheinlich schon definitiv eine andere Möglichkeit geben.
Genau, also hier ist eher die Kombination spannend. Also wir setzen uns die Einlage im Alltag ein, also wenn die Leute eben stehen, laufen und so weiter. Und der Herr Seepold schließt dann quasi am Abend an mit seiner Lösung. Ich glaube, es ist in der Form von einer Matte, die unter der Matratze liegt und überwacht dann sozusagen den Schlaf. Also die beiden Systeme werden nicht gemeinsam getragen.
Okay, verstehe. Herr Seepold, Sie haben
Ich habe nur bei der Matze ein bisschen geschmunzelt oder mit dem Kopf gewackelt. Ja, prinzipiell könnte man es so bezeichnen, ist aber jetzt nicht so. Es werden einzelne Sensoren auf dem Lattenrost aufgebracht und wir haben jetzt in der aktuellen Veröffentlichung, die auf der IBMPC-Konferenz gezeigt worden ist in Sydney, jetzt im Juli 23, eben herausgefunden, dass man schlussendlich 3 Sensoren braucht. Das ist eine gute Nachricht. Ich muss auch zugeben, wir haben mal mit der Idee gestartet, dass wir vielleicht 64 brauchen. Die fanden wir nicht ganz so toll, die Idee, weil das dann ja zu einem System geführt hätte, das vergleichsweise aufwendig und auch teuer sein würde. Also man kann da sehr gut runterskalieren. Und genau richtig, was die Frau Zimmermann gesagt hat, unser System ist ein System, das stationär ist, dann so zu Hause im eigenen Bett. Also tagsüber im Regelfall, wenn man nicht im Bett liegen würde, was allerdings ältere Menschen durchaus auch mal machen, dass die auch tagsüber mal ein bisschen sich im Bett ausruhen. Nicht mobiles, sondern eben stationär sozusagen an einer bestimmten Stelle installiert wird. Das System, was hier entwickelt wird durch unser Startup, das ist natürlich ein System, das ist mobil, hat natürlich dementsprechend auch andere technische Herausforderungen bei mobilen Systemen im Vergleich zu stationären Systemen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch hier die Kombination aus beiden Informationen, also Ganganalyse, Schlafmedizin, vielleicht noch ganz interessante Informationen an den Tag fördern könnte, die wir im Moment noch gar nicht gehoben haben, aber vielleicht mal in der Zukunft angehen werden, weil ja im Regelfall diese Informationen, die jetzt gesammelt werden hier bei der Ganganalyse, wenn man das jetzt einfach mal so weiterlaufen lassen würde über den ganzen Tag, über längere Zeiträume, ganz interessante Fakten herausfiltern könnte, wie gesagt, die man ja normalerweise nicht hat, weil man die Ganganalyse den ganzen Tag nicht durchführt und die Schlafanalyse eben die Ganganalyse nicht einschließt. Von daher könnte ich mir da noch ganz interessante Synergien erhoffen, sage ich mal, an der Stelle, die da vielleicht noch zutage gefördert werden können. Also sehr spannend. Weitere Ansatzmöglichkeiten für zukünftige Forschung natürlich.
Jetzt bei den 3 Sensoren und besonders 64 Sensoren kommt mir natürlich auch der Gedanke, Stichwort, also bleiben wir bei der Anwendung, wie das dann praktisch aussehen würde in Zukunft, auch mit der Wiederverwendbarkeit. Auch hier, wir machen das, wir brechen das quasi ganz runter. Ich gehe in einen Laden, ich kann vielleicht über einen Online-Shop mir die Sohle auf jeden Fall kaufen. Die muss wahrscheinlich individuell auch angepasst werden. Das heißt, in irgendeiner Form brauchen Sie wahrscheinlich vorab Daten. Aber das werden Sie mir gleich mal erklären, wie das dann ablaufen soll im Idealcase. Dann kann ich die eine Woche tragen oder ist das dann so für auch ein Jahr wäre ganz gut, dann wäre es gut eine neue oder ist eine Einmalanwendung, dann wird schon problematisch bei den Sensoren am Lattenrost. Wie ist das da? Also ich gehe jetzt in die Apotheke, dann bekomme ich mal, also ich weiß, dass das so nicht abläuft, nicht? Also keine Sorge, aber dann bekomme ich meine Packung mit meinen 3 Sensoren, meiner Bedienungsanleitung, wo ich sie am besten platzieren soll und danach mache ich sie wieder ab und dann kann man sie nicht mehr wiederverwenden. Also Stichwort Nachhaltigkeit kommt mir da auch irgendwo in den Sinn. Er wäre ja nicht so nachhaltig. Wie ist da das Konzept? Fangen wir vielleicht erstmal bei der Sohle an, Herr Starkmann.
Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar bei uns ist der Ablauf eigentlich der klassische, dass man sich erstmal die App bei uns runterlädt. Man kann sich natürlich davor auf der Website informieren. Und wenn dann die App runtergeladen ist, kann man erstmal die Fußgröße bestimmen, beziehungsweise Fußlänge in Zentimeter. Was dabei auch ein ganz spannender Faktor ist, was wir jetzt immer mehr lernen, ist auch, dass die Schuhgrößen von den Schuhherstellern auch immer unterschiedlich ist. Also ich habe, wenn ich jetzt eine 44 habe, in dem einen Schuh habe ich nicht eine 44 in dem anderen Schuh. Deshalb ist es da erstmal wichtig, dass Menschen ihre Schuhgröße kennen. Und dabei ist auch, spielt auch mit rein, dass viele Menschen eben auch entweder zu kleine oder zu große Schuhe haben und eben auch gesagt haben, ja, ich hatte jetzt schon die letzten 10 Jahre eine 44, also habe ich jetzt auch heute noch eine 44, aber vielleicht hat sich der Fuß bis dahin geändert oder eben die Marke. Das ist erstmal der erste wichtige Schritt, zu wissen, welche Fußlänge habe ich und in welchen Schuh passe ich damit rein. Und dann gehen wir eben her und schicken dann das Starterpaket zu den Endkunden nach Hause. Die können dann in der Messsohle sich dann eben verschiedene Schuhe messen lassen. Also man fängt klassisch mit dem Alltagsschuh an, den ich am allermeisten trage. Das ist bei Männern vielleicht manchmal einfacher als bei Frauen. Aber der Schuh, der am meisten getragen wird, wird dann eben verwendet und eben auch, man kann die Messsohle dann aber auch, wenn die in die anderen Schuhe passen, in andere Schuhe noch reinlegen und sich mit denen vermessen lassen. Und das erfolgt meistens über einen Tag, kann aber natürlich auch mehrere Daten über mehrere Tage sammeln. Julia?
Also bevor wir die Fußgröße bestimmen, fragen wir erstmal einen Anamnesebogen ab, weil wir eben auch sicherstellen müssen gewisse Ein- und Ausschlusskriterien. Zum Beispiel Personen mit Diabetes Typ 2 dürfen wir zum Beispiel gar nicht mit unserem System behandeln. Genau, und deshalb fragen wir erstmal die allgemeinen Schmerzbereiche ab. Wir fragen auch ab, wo sind Operationen vielleicht durchgeführt worden, wo waren vielleicht Unfälle, um so ein ganzheitliches Bild zu bekommen, um nachher auch wirklich entscheiden zu können, sind wir die Richtigen, so eine Ganganalyse durchzuführen. Weil wenn ich irgendwie ein Kind mit einer Lähmung habe, dann sollte das bitte in eine Klinik gehen und dort von wirklich professionellem Fachpersonal gemessen werden und nicht von unserem System. Das ist noch ganz wichtig zu sagen, dass wir das im ersten Schritt machen.
Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Das stimmt natürlich und ist für den ersten Schritt natürlich am wichtigsten, dass wir auch wissen, können wir den Menschen überhaupt helfen? Und genau, wenn ich dann im Alltag die Einflussfaktoren dann gemessen habe, dann gehen wir her und sagen, was würden wir aus den Daten erwarten, was rauskommt, eben in Einbezug von der Anamnese, die wir davor erhoben haben, welche Daten würden wir erwarten und welche Daten haben wir tatsächlich gemessen. Und das wird dann übereinander gelegt und daraus kommen wir dann zu unserer abschließenden Auswertung und können dann eben den Menschen sagen, ja, wir empfehlen dir unseren zweiten Schritt, die individuelle Einlegesohle oder perfekt, du stehst eigentlich gut, aber das ist meistens nicht der Fall. Weil Menschen eben gezielt mit Muskel-Skelett-Beschwerden, mit Hüftschmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen etc. zu uns kommen, da eben auch Hilfe suchen. Die individuelle Einlegesohle empfehlen wir immer über einen Schuhlebenszyklus zu tragen. Also idealerweise kauft man sich, bevor man die Messung macht, auch nochmal neue Schuhe, die eben noch nicht abgelaufen sind und eben noch ein gutes Schuhprofil aufweisen, weil wenn man manchmal unter die Schuhe guckt, sieht man das selber, oh, der ist schon lang getragen, aber der geht schon noch. Sondern wir würden immer neu den Kauf von neuen Schuhen erstmal empfehlen und dann eben auch zu gucken, wie lange kann ich die tragen, weil die Schuhe laufen sich eben, wenn man die oft trägt, jetzt im Alltag über ein halbes Jahr sehr deutlich ab und dadurch verliert dann auch unsere Einlegesohle an Wirkung, ne? Weil sich dann eben die Winkelstellung wieder ändert und dann eben auch die Einflüsse auf den Körper. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Einlegesohle für meine Wanderschuhe trage, die ich nur im Sommerurlaub einmal im Jahr anhab, dann gilt es natürlich länger. Es muss dann eben immer schauen auf den Schuhlebenszyklus und die Tragedauer. Und deshalb ist da so eine pauschale Aussage nicht 100% möglich. Genau.
Zwei Gedanken. Bei dem ersten dachte ich, als wir darüber gesprochen haben, wie die Größe oder wie unterschiedlich das ist, dass Leute teilweise gar nicht wissen, was haben sie wirklich für eine Schuhgröße oder wie ist es mit den Schuhen. Vielleicht ein absolut verrückter Gedanke. Ich weiß, es gibt ja inzwischen von vielen Smartphones die Option zu messen. Also keine Ahnung, linear oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie genau das ist. Ich glaube, es ist noch nicht so top, aber wer weiß, wie die Entwicklung ist. Wäre das theoretisch eine Möglichkeit, dass man mit dem Telefon über die App den Schuh in allen, was auch immer, wie möglichen Varianten einmal einscannt und dann die App ausspuckt, du hast Schuhgröße XY? Kurz mal, Mann.
Ja, das ist genau das, was wir machen eigentlich. Also das machen wir nicht selber, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Da arbeiten wir mit einem anderen ganz tollen Startup zusammen, die genau nur diese Technologie entwickelt haben. Also den Fuß wirklich in der Länge zu vermessen. Und wir hatten, glaube ich, erst vor ein paar Tagen einen Call zusammen. Und da haben sie gesagt, dass jetzt in den neuesten Tests eine Genauigkeit von 1 Millimeter ungefähr hatten. Also das ist dann schon wirklich gut und das ist auch so die Zielgröße, wo man, glaube ich, hinkommen sollte. Ja, da hat man halt die ganzen Störfaktoren, wie von wo aus macht man das Foto oder das Video. Dann hat man ja Knöchel, man hat Verschattung und so weiter und das haben die alles in ihrer Software ausgemerzt und das können wir implementieren in unsere eigene App. Das heißt, in dem Prozess ist es einfach so, da gibt es einen Button, der heißt dann hier bitte Fuß scannen. Dann öffnet sich sozusagen die App von dem anderen Startup, dann kann man ganz normal seinen Fuß messen und auch im wahrscheinlichsten Fall die Innensohle des getragenen Schuhs oder den man halt tragen möchte, damit man da einfach auch den direkten Abgleich hat und nicht nur schauen muss, okay, welche Maße hat jetzt der und der Schuhhersteller, sondern hat einen direkten Abgleich. Und dann kriegen wir die Daten quasi wieder zurück. Und daraufhin können wir eben auch eine Sensorsohle dann schicken, die auch wirklich in den Schuh passt.
Ja.
Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt messe, okay, die Person hat Schuhgröße, also Fußgröße 44 zum Beispiel, aber trägt eine Schuhgröße 43 und wäre jetzt zum Beispiel nicht bereit, einen neuen Schuh zu kaufen, dann bringt es ja nichts, wenn ich ihr eine Messsohle in Größe 44 schicke, die aber gar nicht in den Schuh passt.
Ja, gut.
Und deshalb, genau, gleichen wir beides ab. Wie gesagt, das haben wir nicht selbst entwickelt, das kommt von einem anderen Startup, aber das ist einfach eine super ressourcenschonende Lösung für uns.
Ja, glaube ich. Werden die Sohlen dann weggeschmissen, wenn sie durch sind, oder können sie zurückgeschickt werden und kann man die Sensoren daraus, also ist irgendwie so ein Recycling-Prozess möglich oder was passiert mit den Sohlen am Ende? Habt ihr schon jetzt große Mülltonnen davon?
Nein, das Thema Nachhaltigkeit, und das war auch die Frage vorhin ja natürlich. Wir sind in der glücklichen Lage, da ein modulares System zu entwickeln, und zwar haben wir einmal die Einlegesohle, die eben aus Kork aktuell produziert wird, also ein nachwachsender, nachhaltiger Rohstoff auch ist. Und dann eben den Sensor, der da integriert ist. Und den Sensor, den kann man dann bei uns einfach wieder rausnehmen, den Sensor nochmal neu verwenden. Und wenn wir die Sohle dann eben wieder desinfiziert haben, gereinigt haben und überprüft haben, ob die auch noch voll funktionsfähig ist, die Sohle dann auch wieder verwenden und so einen längeren Lebenszyklus als jetzt einmal Wegwerfprodukt zu entwickeln.
Herr Seepold, wir haben darüber gesprochen, was für großartige Anwendungsbereiche vielleicht in Zukunft auch noch entstehen können, welche Forschung, wir haben es so ein bisschen angeteasert, eventuell eben auch weitere Anwendungsbereiche mit sich bringen. Das bringt mich natürlich zu der Frage, Stichwort Zukunft, was steht jetzt an? Wir wissen, eine Zusammenarbeit mit Herrn Penzel steht auf jeden Fall an. Was sind vielleicht auch Ihre persönlichen Zukunftsvisionen jetzt in diesem Bereich, in diesem Forschungscase?
Ja, die Zukunftsvisionen sind natürlich auf der einen Seite, dass wir versuchen, das, was wir jetzt in der Forschung entwickelt haben, dann auch schlussendlich in die Realität zu überführen. Das heißt also, die Idee auch zu verfolgen, aus der Forschung heraus ein Startup zu machen, das genau dann den Teil, den wir erforscht haben und der möglich ist, in der Anwendung einzusetzen, dann versucht eben sozusagen von dem Prototypstadium in Richtung eines Produkts weiterzuentwickeln. Und dann gibt es eben klassischerweise, wie wir es ja auch hier beim Startup schon gehört haben, zwei Wege, dass man eben auf der einen Seite sagt, okay, man macht ein Lifestyle-Produkt, das eben erstmal eingesetzt werden kann und bestimmte Informationen liefern. Oder man versucht eben ein Medizintechnikprodukt zu entwickeln, was natürlich per se viel aufwendiger ist. Dann aber auch dem Arzt oder der Ärztin die Möglichkeit gibt, dieses Produkt zielgerichtet einzusetzen, um dann eben auch, Stichwort Datenübernahme und ähnliche Dinge, dort besser eingesetzt werden kann, schlussendlich auch abgerechnet werden kann und sich dann auch in die Gesamtkette der medizinischen Datenverarbeitung einführen könnte, sodass dann auch nahtlos die Daten an den richtigen Stellen zur Verfügung stehen. Natürlich, klar, es muss nachgewiesen werden, dass das Gerät nützlich und richtig arbeitet. Also da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Und wenn man sowas natürlich zur Verfügung hätte, könnte man ganz andere Messungen durchführen, die ja langfristig eingesetzt werden. Also nicht nur jetzt einige wenige Tage, sondern man kann sowohl gesunde Personen als auch natürlich Personen mit einer bestimmten Erkrankung, also Patienten, langfristig an der Stelle betreuen und dann immer dann, wenn es zu Situationen kommt, die bemerkenswert sind, die auffällig sind, dann natürlich nachschauen. Hier muss vielleicht dann wirklich in einem Fachklinik nachgefühlt werden und nachgeschaut werden. Hier liegt offensichtlich ein Problem vor, da muss was getan werden. Also Fälle, die man in der aktuellen Situation gar nicht entdecken kann, weil man einfach nicht diese Möglichkeit zur, ich sage mal so, belästigungslosen Messung hat, die könnte man natürlich an der Stelle entdecken. Und das wäre natürlich schon eine wichtige Erkenntnis, die man daraus ziehen könnte, um dann langfristig Krankheiten, die uns extrem viel Geld kosten und auch lebensverkürzend sind, rechtzeitig zu erkennen. Wir denken ja da an Situationen des Bluthochdrucks, wir denken an Situationen, die auf das Herzsystem, das Kreislaufsystem sich insgesamt auswirken und dann, wenn sie entdeckt werden, ja dann so häufig zu einem Zeitpunkt entdeckt werden, wo man dann ja nur noch die Symptome bekämpfen kann, aber den eigentlichen Verursacher, zum Beispiel Aussetzer während des Schlafs, Atemaussetzer, jetzt an der Stelle nicht mehr ansetzen kann, weil die weiteren Krankheiten sich beispielsweise schon dagegen haben. Und das ist natürlich ein großer, großer Kostenfaktor fürs Gesundheitssystem, dem man vielleicht schon ein bisschen früher auf die Schliche kommen könnte. Wenn wir jetzt auch noch hier das Thema Nachhaltigkeit sehen, auch bei dem System, was wir verfolgen, ist es natürlich ein System, was langfristig angelegt ist. Es ist ja nichts, wo man jetzt 3-4 Tage misst und dann sozusagen das System wechselt. Und ja, dann muss man sich Gedanken machen, was ist dann zu tun, was kann man wiederverwenden, was sind die Kosten, die da sind für Reinigung und Ähnliches. Der größte Teil unseres Systems, also das ist der wirklich teure Teil, das sind eigentlich Gerätschaften, die immer wiederverwendet werden können. Der Teil, der, sage ich mal, vergleichsweise nah am Patienten ist, zwar durch die Matratze getrennt, aber das ist die Sensorik, die an der Stelle vergleichsweise übersichtlich ist. Aber auch hier sehe ich keine Problematiken, dass man Ansätze verfolgt, wo man solche Dinge einmal einsetzt und dann wegwirft. Wir kennen aus anderen Bereichen durchaus solche Systeme, die dann über ja meistens Online-Shops bestellt werden, eingesetzt werden können über einen gewissen Zeitraum, um dann Daten zu sammeln und dann im Endeffekt eigentlich die Entscheidung getroffen wurde. Man nimmt das gar nicht mehr zurück. Es ist ein Wegwerfprodukt, weil einfach der Gesamtprozess der Rücknahme, der Reinigung, dann hinterher, dass er wieder beim anderen Patienten eingesetzt werden kann, zu aufwendig ist. Sowas verfolgen wir an der Stelle nicht. Wir denken da eher langfristig und versuchen natürlich so viel wie möglich immer wieder einzusetzen. Und da ist die Spanne, Gott sei Dank, in dem Bereich relativ groß. Und der Teil, der möglicherweise, also sprich die eigentliche Messsensorik, betroffen ist von ja, einer Reinigung und der Ähnlichen, ist jetzt im Preissegment und auch in der Größe durchaus überschaubar. Das wäre also im Extremfall ein einfacher Elektroschrott, der wiederverwendet werden könnte. Aber ich sehe im Moment keine Notwendigkeit, je nachdem, wie man es kapselt. Wir verfolgen da auch unterschiedliche Ansätze, auch aus der technischen Sicht heraus, eine Kapselung vorzunehmen, dass dann eben auch eine Reinigung an der Stelle mit überschaubaren Möglichkeiten machbar ist. Und es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum man es wegtun sollte. Aber insgesamt, wenn Sie an Visionen denken, dann gibt es da doch eine ganze Menge, weil einfach durch die Datensammlung, die wir an der Stelle haben, sofern die dann zur Verfügung gestellt werden würde, natürlich anonymisiert und auf eine sichere Art und Weise, das setzt sich immer voraus, würden sich hier viele Möglichkeiten ergeben, Querbeziehungen, also Gang, Schlaf. Da gibt es ja schon Untersuchungen im Bereich Schlafqualität, Ganggeschwindigkeit, Sturzhäufigkeit und Ähnliches. Da lassen sich sicher noch viel interessantere Informationen rausziehen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt neue Technologien wie die künstliche Intelligenz einsetzen wollen, dann brauchen wir grundsätzlich immer, um die Intelligenz anzulernen, einen Riesendatenschatz, aus dem man lernen kann. Und den muss man erstmal haben. Und solche Datenbanken, wo solche Daten zur Verfügung stehen und dann auch in der richtigen Art und Weise zur Verfügung stehen und dann vielleicht noch in Kombination mit Schlaf, das ist dann schon kein normaler Datenschatz. Auch alleine, wie die Daten erhoben werden, wo sie typischerweise liegen, das ist nicht das, was sich damit beschäftigt, dass man es leicht nutzen könnte für die künstliche Intelligenz. Aber auch dem Bereich gibt es ja einen Haufen Initiativen. Gerade jetzt wird im kommenden Jahr eine große Informatik-Initiative mit der Kollegin Kräfting starten, die sich genau um diese Themenstellung kümmert, dass man eben versucht, solche Daten schlussendlich auch dann in einer sicheren und für den Patienten sehr akzeptablen Art und Weise zu nutzen, um schlussendlich durch die Ergebnisse, die man da erzielen kann, dieses wieder zum Nutzen der Patientinnen und Patienten einsetzen kann. Und das, denke ich mal, ist in der Zukunft eine sehr, sehr spannende Fragestellung, dass wir also dadurch auch neue Kombinationswirkungen und auch Relevanzen entdecken können, die dazu führen, dass wir hier an der Stelle ganz neue Möglichkeiten haben, auch Querbeziehungen zu erkennen, weil oft sind ja die Krankheitsbilder nicht so trivial und einfach erklärbar und brauchen eben auch immer ein ganz, ganz großes Spezialistenwissen. Und das Spezialistenwissen muss natürlich immer und an jeder Stelle verfügbar sein. Und hier könnte sicher eine künstliche Intelligenz an der einen oder anderen Stelle unterstützend sein, aber dazu müsste man die entsprechenden Daten zur Verfügung haben, damit man so ein System erstmal sozusagen in die Nähe eines Staats bringen kann.
Ja, jetzt denke ich die ganze Zeit, für das Startup klingt es ja total toll zu wissen, okay, da ist noch so viel möglich, auch noch in den nächsten Jahren. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht das Know-how. Also ich weiß gar nicht, wie das beim Startup abläuft. Also wir haben ja schon in der ersten Folge ausgearbeitet, Startup, ja, jetzt Zusammenführung mit der Forschung, um eben das Fundament zu bekommen, um das Produkt so aufzustellen, dass es eben an PatientInnen gehen kann. Aber wenn das Produkt da ist, also kann man dann davon sprechen, jetzt ist es fertig, jetzt macht es gar keinen Sinn, wir bleiben nicht mehr so eng mit der Forschung verbunden oder vielleicht so ein bisschen minimal mal gucken? Oder ist es in diesem Bereich oder vielleicht auch gerade für Ihr Startup auch einfach das Ziel zu sagen, doch, doch, diese Zusammenarbeit, die sich hier jetzt entwickelt hat, die ist großartig und gerade weil wir so viele Möglichkeiten in Zukunft noch sehen, bleiben wir da immer sehr nah an der Forschung. Herr Starkmann.
Doch, auf jeden Fall. Und das soll auf jeden Fall immer weiter noch im Einklang miteinander sein. Und ganz viele Punkte, die der Herr Seepold jetzt auch schon genannt hat, muss ich auch schmunzeln und dachte mir, ja, genau, das sind Sachen, wo wir auch hin möchten. Gerade wenn man datengetriebene Medizintechnik denkt. Wir stehen jetzt auch noch am Anfang mit unserem System und sind erstmal froh, dass wir die Gangdaten aufzeichnen können, dass wir da schon komplexe Algorithmen geschrieben haben und wollen das natürlich auch gerade jetzt mit der künstlichen Intelligenz, ist natürlich bei jedem im aller Munde und jeder spricht von künstlicher Intelligenz, wie er die vereinen will, auch im eigenen Unternehmen. Und wir denken da konkret auch eben an Krankheitsbilder, Krankheitsfrüherkennung für spätere Zeiten mal, dass wenn wir auch genügend große Datensätze generiert haben, dass wir dann sagen können, wenn wir verschiedene Punkte erkennen können, okay, vielleicht ist das ein Frühindikator für Parkinson oder für eine andere neurologische Erkrankung oder können wir vielleicht mal später den Sturz vorhersagen, wenn man so und so läuft und dann irgendwelche Benachrichtigungen direkt bekommt. Oder dass Angehörige direkt benachrichtigt werden, wenn man gestürzt ist, was ja Apple zum Beispiel schon in so einer ähnlichen Art und Weise macht. Und das sind ganz, ganz spannende Themenfelder, in die wir auch mehr und mehr eintauchen und die wir auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und mitdenken müssen, um auch in der Zukunft dann als Unternehmen bestehen zu können. Und es ist auf jeden Fall nicht für uns jetzt der letzte Schritt gewesen, das zu sagen, wir machen die Anpassung, sondern wollen eben das mit reindenken und haben, da weiß ich nur nicht, wie viel ich von unserer IP hier an der Stelle preisgeben darf, natürlich auch in Zukunft wollen wir auch weitere Produktgenerationen dann generieren, die noch selbstständiger denken können, noch mehr Wissen haben in sich, was total spannend ist, was aber auch sehr viel Forschung dann auch wieder braucht, weil solche Behauptungen darf man natürlich nicht einfach so für sich nutzen mit Krankheitsfrüherkennung, sondern das muss dann natürlich dann auch wieder in Studien nachgewiesen werden. Und wir wollen auch als Unternehmen eben nicht einfach nur Behauptungen auf den Markt geben und sagen, dass wir dieses und jenes vorhersagen können, sondern natürlich alles belegt haben. Und da sind auch in Zukunft auf jeden Fall weitere Synergien daraus, die da entstehen und was sicher wichtig ist.
Vielleicht darf ich da gleich einhaken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier angesprochen ist. Wir sehen jetzt immer mehr Möglichkeiten, durch die Kombination von Wissen vielleicht zu neuen Erkenntnissen zu kommen und nicht nur diese Wissenserkenntnisse aus einem Bereich, die für sich schon immer sehr komplex und ja auch ganze Wissenschaften und ganze Facharztausbildungen bestimmen, da wirklich einen Schritt weiter zu kommen. Ich sag mal als Beispiel, wenn man jetzt einfach mal überlegt, was kann man eigentlich noch alles tun oder wo können die Reise noch hingehen oder was können auch noch für Kombinationsdinge untersucht werden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Projekt, was wir in 24 starten werden, zusammen mit Kolumbien. Frühzeitige und kostengünstige Diagnose von Impulskontrollstörungen bei Kindern zu untersuchen oder auch bei Jugendlichen und zwar auf Grundlage einer automatischen Analyse von Sprach- und Schlafmustern. Unseres Wissens auch in dieser Form noch nicht bisher wirklich untersucht. Und da braucht man eben ganz genau, wie bei allen diesen Ansätzen, immer eine Möglichkeit, Daten zu erfassen, die jetzt nicht nur im Labor entstehen können, weil so viel Laborkapazität gibt es überhaupt nicht und die steht auch nicht an den entsprechenden Orten zur Verfügung, wo man das dann typischerweise ja einsetzen möchte. Das heißt also insgesamt solche Ansätze, wenn sie auch nur singulär einen bestimmten Vorgang messen, können aber mit anderen Ansätzen, die eben auch eher singulär ausgerüstet sind, dann wiederum zusammengeführt werden und hier möglicherweise zu Erkenntnissen führen, die man in der Art und Weise bisher noch gar nicht gehabt hat. Und das bedingt eben im ersten Schritt, wenn es jetzt um solche, ja, vergleichsweise neuen innovativen Dinge geht, immer wieder eine vorgelagerte Forschung, die man braucht, um dann eben auch, und das haben Sie auch schon angesprochen, auf Grundlage von schönen Studien dann evidenzbasiert uns dann eben Informationen zur Verfügung stellen kann, die dann sagt, ja gut, da kann man vielleicht jetzt mal weiter gucken, das ist vielleicht schon eine gute Idee, die richtige Richtung, oder das ist eigentlich nicht so, wie wir es erwartet haben. Das kann natürlich in der Forschung auch passieren. Da muss man vielleicht nochmal nachschärfen oder ein bisschen nach links oder rechts schauen, dass diese grundsätzliche Idee, die man hatte, vielleicht in der Form jetzt nicht ganz genau direkt zielführend ist, aber das ist eben Forschung. Die Forschung ist natürlich auch immer risikobehaftet, insbesondere wenn sie hoch innovativ ist und da gibt es eben viele, viele Beispiele. Ich denke, da ist auch noch ein vergleichsweise großes Potenzial verfügbar. Das bedingt aber auch immer, dass es die entsprechenden Technologien gibt, damit ich überhaupt in die Nähe kommen kann, dass ich dann schlussendlich solche Potenziale auch ja tatsächlich auswerten kann, zur Verfügung habe. Wie man es dann schlussendlich macht, das ist die zweite Frage. Aber man muss auch erstmal die Daten und die Daten auch in der entsprechenden Qualität dann haben und natürlich im ersten Schritt sammeln können überhaupt.
Ja. Ich habe noch eine private Frage. Ich bringe die jetzt einfach mal. Ich habe seit 3 Jahren immer wieder aufkommende Knieprobleme. Ich hatte 2 extreme Schwangerschaften mit extrem großen Babys und mein Körper hat beschlossen, ich nehme dann auch extrem viel Gewicht zu, um dich zu schützen und dann nimmst du das Gewicht auch wieder weg. Also es waren 2x 30 Kilo rauf und innerhalb eines Jahres 30 Kilo wieder runter. Dass mein Knie da sagt, nein, danke, ist, glaube ich, gar keine Frage. Also mein Körper, selbst mit meinen jetzt 27 Jahren, hat einfach gesagt, nee, so läuft's halt nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, könnte ich theoretisch sagen, Kniebeschwerde habe ich heute schon mal gehört in der Podcast-Folge. Ich kontaktiere euch einfach. Die Krankenkasse, würdet ihr das mit übernehmen oder ist das Produkt einfach noch nicht an der Stelle? Kann das irgendwann so sein? Wie kann ich mir das in dem Punkt vorstellen? Also jetzt mal an meinem Beispiel, Herr Starkmann.
Bei Schwangerschaften ist natürlich immer der Spezialfall, weil sich hier im Körper nicht nur die reine Gewichtszunahme eine Rolle spielt, sondern auch die Beckenstellung, die Pelvic Inclination sich da verändert, aber auch im zentralen Nervensystem da viele Vorgänge stattfinden. Deshalb ist das auf jeden Fall nochmal ein sehr spezieller Fall und Sie werden das selber sicher kennen mit auch einer anderen Gangart, dieser sogenannte im umgangssprachlichen Bereich Marshall-Gang, der da stattfindet. Deshalb ist das sicherlich ein Sonderfall. Aber was wir auf jeden Fall machen oder wo wir jetzt aktuell stehen, ist, wir sind jetzt mitten in der Zulassung als Medizinprodukt. Also wir sind gerade an der Fertigstellung von unserem Qualitätsmanagementsystem, um eben in die Klasse 1 als Medizinprodukt zugelassen zu werden und dann eben auch Anfang, Mitte 2025 an den Markt gehen zu können, weil da eben seit Beginn eben so viele Herausforderungen auch waren mit eben gekoppelt Software und Hardware. Die Zulassung, der Prozess ist einfach langwierig. Und dann im nächsten Schritt und was auch dann auch auf jeden Fall das Ziel von uns ist, ist dann mit den Krankenkassen in Verhandlungen zu gehen, in Selektivverträgen natürlich erstmal und dann aber auch später als Hilfsmittel aufgenommen zu werden. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Weg, auch in der Zukunft, wo wir eben auch noch aussagekräftige Studien dazu noch mehr brauchen und was dann eben Anfang 2027 höchstwahrscheinlich der Fall sein wird.
Na gut, also wie gesagt, ich bin nicht mehr schwanger. Ich hatte auch Knieschmerzen immer nur nach den Schwangerschaften. Also wirklich wie so eine Reaktion, dass der Körper sagt, ey, die, was auch immer das hier gerade war, danke dir. Aber ja.
Genau, vielleicht als kleine Ergänzung zu dem ist, dass man natürlich auch nicht nur, wenn man ins Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen wurde, das Produkt schon kaufen kann, sondern Markteintritt 2025, da kann man das natürlich als Selbstzahler schon auch kaufen, das Produkt. Das ist vielleicht an der Stelle noch wichtig zu erwähnen.
Also ich verlinke natürlich auch eure Website in den Shownotes und für alle, die sich da draußen dachten, ach, Knie habe ich auch oder wie auch immer. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten gehört. Könnt ihr natürlich selber nochmal recherchieren. Ich bin mir sicher, unsere Gäste hier freuen sich sehr. Oder wenn ihr einfach sagt, oh, ich bin noch zögerlich, ich weiß ja noch nicht, dann könnt ihr natürlich auch unsere Gäste kontaktieren und einfach mal nachfragen, was euch so auf dem Herzen liegt. Jetzt kommen wir zu meiner allerletzten Frage. In den letzten 2 Jahren war es immer so, dass ich gesagt habe, Mensch, wir sind hier Podcast DGBMT, Vernetzung, Fachausschuss. Es war immer super schlüssig, klar, treffen sich Medizin und auf der anderen Seite Ingenieurwissenschaften, Technik, wie auch immer, auf Konferenzen, auf Kongressen, einmal in ihren eigenen Fachbereichen, aber eben auch immer mehr auf Konferenzen und Kongressen, wo es um interdisziplinäre Forschung geht, um eben, das hat der Herr Seepold heute auch schon mal angesprochen, zu erkennen, Mensch, wenn ich hier rausgehe und mal in einen anderen Fachbereich gucke, stelle ich plötzlich fest, da gibt es eine Verbindung. Was passiert eigentlich da? Jetzt haben wir ja einen ganz neuen Case in diesem Jahr, nämlich Thema Startup. Und ich weiß, als Startup, also nicht nur als forschende Person, sondern auch als Person eines Unternehmens oder ich glaube sogar noch deutlich mehr, hört da gerne nochmal in die Weihnachtsspezialfolge vom 15. Dezember rein, kann man trotzdem Teil des Fachausschusses sein und man kann trotzdem an den Konferenzen teilnehmen und kann sich dort vernetzen. Herr Seepold, warum ist das jetzt nun sinnvoll, auch für ein Startup?
Auf den Konferenzen findet man ja typischerweise ganz neue Ergebnisse. Das ist ja der Sinn der Konferenz, dass man sich hier austauscht. Manchmal sind es ja vorläufige Ergebnisse, die dann schlussendlich zu großen Veröffentlichungen in den einschlägigen Zeitschriften führen. Das heißt, man ist da relativ nah an der Forschung, an den Ergebnissen ran, die jetzt aktuell produziert sind und eben dort auch zur Diskussion gestellt werden. Eine Konferenz ist ja immer ein interaktives Event. Das heißt, jemand stellt etwas vor in unterschiedlicher Art und Weise, ob jetzt ein Vortrag oder ein Poster oder ein Symposium. Und da sind ja auch immer Fragen aus dem Publikum erlaubt. Und dieses wird auch rege wahrgenommen. Ich war gerade vor 2 Wochen auf der Konferenz der Schlafmediziner in Deutschland da. Und da hat man das auch wunderbar gesehen. Es sind natürlich Fachexperten dort, aber es gibt eben auch Forscher dort, die fragen. Und es gibt natürlich auch Patientenvertreter, die in solchen Konferenzen anwesend sind. Und das ist auch ein ganz wertvoller Input und Aspekt, weil die sehen es eben genau von der anderen Seite, sind natürlich nicht unbedingt die tiefen Fachexperten, aber haben schon sehr, sehr viele Expertise gesammelt. Und da diesen Kontakt zu halten, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt von beiden Seiten her, weil schlussendlich trifft man ja zusammen, wenn es dann schlussendlich um Behandlung von Krankheiten oder Diagnostik oder Ähnliches gibt. Von daher ist es ein wichtiges Instrument. Je nachdem, wie die Konferenz jetzt aufgebaut ist, ist es auch ein vollkommen offenes Instrument, wo jeder im Prinzip hingehen kann, teilnehmen kann. Klar, es gibt im Regelfall eine Konferenzgebühr, die man da zahlen muss, weil ja auch dem Veranstalter gewisse Unkosten entstehen. Das ist also nicht immer kostenlos, aber es gibt auch häufig in lokalen Umfeldern, in den Hochschulen Veranstaltungen, die durchaus offen sind und auch zum Teil komplett kostenlos sind, wo man sich da an der Stelle weiter informieren kann. Und es ist natürlich auch immer interessant, über den Tellerrand hinauszuschauen, gerade wenn man in solchen Spezialbereichen arbeitet, worüber wir jetzt hier sprechen, dass man da nicht nur in die eigene Seite schaut, wo man mal so herkommt und typischerweise auch den größeren Background hat, sondern eben ganz genau auch an die andere Seite. Denn da können dann neue Dinge entstehen, indem eben Menschen aufeinandertreffen, die neugierig sind für die verschiedenen Bereiche und dementsprechend dann sich überlegen, Mensch, da könnten wir was zusammen machen, da gibt es Potenzial, wie kann man da zusammenarbeiten, und dann entstehen häufig genau so solche Kooperationen und Zusammenarbeiten. Von daher sind diese Events sehr wichtig für den Austausch. Wir haben das gerade gesehen zu Corona-Zeiten. Da haben wir zwar auch dann solche Events stattfinden lassen, aber eben jeder hat zu Hause gesessen, war mit der Kamera verbunden. Und dann haben eben diese Ganggespräche, diese Flurgespräche genau nicht stattgefunden. Und das ist häufig sehr schade, weil dadurch können diese Zufälligkeiten eben genau nicht entstehen, sondern da gibt es dann den typischen Fragenkatalog nach dem Vortrag von 5 Minuten. Das ist natürlich besser als nichts, aber häufiger passiert es dann eben in Gesprächen nachher, dass man nochmal den einen oder anderen trifft und nochmal drüber redet und sich dann nochmal ganz neue Perspektiven ergeben. Also deshalb ist diese, sage ich mal, Art und Weise, wie Wissenschaft aufeinander trifft und auch durchaus aus unterschiedlichen Fachbereichen, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, auch für neue Innovationen. Und da ist auch immer Platz für Präsentationen von neuen innovativen Ideen, auch von Startups. Ganz viele Events haben auch ganz spezielle Sessions dafür, wo genau solche Dinge gezeigt werden. Also ich denke, auf beiden Seiten ist da großes Interesse. Und da sind eben auch die entsprechenden Fachorganisationen, die Ausschüsse und so weiter aufgerufen. Und sie machen es ja auch schon, dieses hier ganz gezielt zu fördern, auch mal einzuladen dazu, um eben solche Möglichkeiten zu schaffen, die dann eben über die klassischen Start-up-Netzwerke, die sehr, sehr wichtig sind, aber dann darüber eben auch hinausgehen und wo dann auch Vertreter von unterschiedlichen Disziplinen, aber auch zum Beispiel von Krankenkassen und öffentlichen Trägern auch eben vor Ort sind. Also eigentlich genau das, was man an der Stelle braucht.
So, dann würde ich jetzt sagen, sind wir am Ende unserer Doppelfolge. Wir sind im Februar, das heißt, wir haben jetzt den zweiten Themenschwerpunkt mit Startup hinter uns. Ich freue mich, dass wir mal diesen Themenschwerpunkt so setzen in diesem Jahr. Es sind viele neue Aspekte, viele neue Punkte und ich glaube gerade für unsere jungen ZuhörerInnen da draußen auch einfach ein ganz neuer Schwerpunkt, ein ganz neuer Weg, was nach dem Studium alles so möglich wäre und wie man eben auch Forschung natürlich irgendwo ja auch weiter betreibt. Also das muss man ja klar sagen. Das haben wir ja jetzt nach den zwei Folgen, kann man das definitiv sagen. Natürlich arbeiten Sie jetzt als Startup mit der Forschung zusammen und trotzdem betreiben Sie ja weiter auch in dem Startup Ihre Forschung. So, also das geht ja nicht verloren. Von daher würde ich sagen, es gilt wie immer. Herr Seepold möchte dazu noch was sagen. Los geht's.
Sie haben da zwar jetzt schon zum Schlussappell sozusagen angesetzt, aber ich möchte noch einen Aufruf einfach machen. Ich möchte eigentlich junge Absolventinnen, Absolventen oder die an den Hochschulen sind oder auch an anderen Stellen sind, einfach ermuntern, auch aktiv den Kontakt zu suchen. Also man kann uns auch kontaktieren, man kann uns ansprechen. Das eine oder andere fällt uns natürlich auf, aber wir wissen und sehen auch nicht alles natürlich. Und ich denke, da ist immer Möglichkeiten und Zeit, um in Kontakt zu kommen, ein Gespräch zu führen und vielleicht die eine oder anderen Potenziale zu erkennen und auch zu sehen, wo man an der Stelle zusammenarbeiten oder unterstützen kann. Also bitte auch mal durchaus die Initiative ergreifen. Man kann uns ansprechen, die Kontaktdaten sind immer da. Und ich würde mich auch drüber freuen, weil ich denke, da können viele Dinge neu entstehen, von denen wir einfach nichts wissen und wo auch vielleicht diejenigen, die etwas machen möchten, noch nicht so den richtigen Kontakt haben. Das heißt nicht immer, dass der Kontakt bei uns ist, aber wir können ihn auch zum Beispiel weiterleiten und weitere Informationen geben. Also ich möchte aktiv dazu aufrufen, dass man sich das überlegt, diese Möglichkeit auch ins Auge fasst und durchaus da auch das Gespräch sucht. Denn wir sind da sehr offen. Und ich denke, alle von uns, die in der Forschung arbeiten, haben immer ein Interesse daran, über neue Ideen und neue Aktivitäten zu erfahren und auch zu unterstützen, wo es an den Stellen auch dann geht.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, so beeindruckend und vielleicht dadurch auch jetzt für andere, also wer sich jetzt da draußen denkt, oh, so eine geniale Idee wie Frau Zimmermann und Herr Starkmann habe ich aber gar nicht. Puh, ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe zwar auch eine Idee, aber ist die so gut? Ich finde, einfach mal davon lösen und trotzdem sich melden, wie Herr Seepold eben gesagt hat. Es gibt immer irgendwo einen ersten Ansatzpunkt und auch Frau Zimmermann saß irgendwann mal in ihrem Wohnzimmer und hat sich gedacht, könnte das eventuell was sein? Das ist halt jetzt über die Jahre so gewachsen und hat halt das Fundament. Also genau, ihr findet die Kontaktdaten in den Shownotes, aber überall auch sonst. Also wenn ihr unsere ExpertInnen googelt, könnt ihr das auch ganz, ganz einfach selber finden. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier heute nochmal zu Gast waren und für Ihre Zeit. Und ich freue mich auf bis in zwei Wochen. Tschüss.
Danke für das tolle Event.
Vielen Dank für die Einladung.